Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem künftigen Zorn errettet. Wir beten. Wir danken dir, lieber Vater, für diesen Tag, für diese Morgenstunde, für die Gemeinschaft, die du schenken willst. Du selbst bist gegenwärtig durch deinen Geist und in deinem Wort. Und du selbst willst der Redende, der Belehrende in unserer Mitte sein, der da darauf aus ist, uns zu begegnen, uns im Innersten zu berühren und der darauf aus ist, dass wir im Glauben wachsen und vorangehen. Danke, dass du immer wieder neu in deiner Liebe dir Mühe gibst, uns deine Heilstatsachen nahezubringen, dein absolutes Ja über unserem Leben. Und was sind wir froh, dass wir dich kennen dürfen? Und dass wir wissen dürfen, du bist so, wie du bist. Und nun nimm auch diese Versammlung in deine Hand. Segne unseren Bruder, gib ihm Weisheit, Freimut und Vollmacht, auch prophetische Rede in das Verborgene der Herzen zu sprechen, durch deinen Geist, und drück dieser ganzen Stunde deinen Stempel auf. Und wir bitten dich auch für die anderen beiden Gruppen im Haus, du weißt um die Vater-Sohn-Tage, du weißt um unsere israelischen Geschwister, die heute unterwegs sind. Sei auch bei ihnen und hab auch du unter und in ihnen dein Werk. Und wir danken dir, dass du über Bitten und Verstehen tust, in der ganzen Welt, bei uns und bei uns ganz persönlich. Von Herzen Dank, wir beugen uns vor dir und wir erheben deinen Namen und rühmen dich. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ich finde euch ja im schönsten Sonnenlichte. Das gilt dann äußerlich, auch falls es sich ändern sollte, gilt es auf jeden Fall innerlich für all das, was uns beschäftigen wird in dieser Zeit am heutigen Tag. Und ihr habt ja gestern schon begonnen mit einer Einführung und es geht dann noch weiter, auch zu dem ersten Thessalonicher Brief. Ihr habt es wahrscheinlich gestern ja auch schon besprochen, ein ganz besonderer ist, weil es wohl der erste Brief ist, der uns von Paulus erhalten ist. Und ich weiß noch, wie mein erstes Büchlein entstanden ist, das ist immer etwas Besonderes. Also der erste Paulusbrief war für ihn etwas Besonderes. Wenn man den Römerbrief als einen späten daneben legt, dann kann man sogar ein bisschen erkennen, wie er von der Form her ganz schlicht beginnt im ersten Thessalonicher und im Römerbrief, das dann immer mehr sich ausweitet. Meine Bücher wurden auch immer dicker im Laufe der Zeit. So kann man also bei Paulus sehr schön beobachten, dass er eigentlich die ersten drei Kapitel, mit denen wir uns heute beschäftigen, so entfaltet hat, wie man es in der Antike zu Beginn eines Briefes tat. Das heißt, klar, Absender und Adressat und Gruß. Und dann gehörte aber zu einem antiken Brief auch, dass man einen überleitenden Abschnitt formuliert. Bei uns ist oft nur ein Betreff heute, wenn es ein formaler Brief ist, man kommt gleich zur Sache. Aber damals war es eben eigentlich üblich, dass man etwas Verbindliches schrieb. Also man erinnerte an die gemeinsame Begegnung. Man hat den anderen informiert, dass man an ihn gedacht hat im Gebet, dass man schon immer zu ihm kommen wollte und sich wiedersehen wollte, wenn es denn zutraf und es stimmte. Und insofern hatten also der erste Teil des Briefes die Bedeutung, die Verbindung wiederzubeleben, die Verbindung wiederherzustellen, sich bewusst zu machen, was eigentlich den Adressaten und den Absender verbindet. In der Antike hat man nicht Briefe geschrieben aus Langeweile, da hatte man gar keine Zeit zu, es gab genug zu arbeiten. Man hat auch nicht einfach nur literarisch Briefe geschrieben, sondern man hat Briefe geschrieben, wenn man selbst nicht kommen konnte. Das heißt, ein Brief war in der Antike immer ein Stellvertreter, ein Ersatz für eine persönliche Begegnung. Und man wollte dann den Ersatz natürlich so persönlich machen, wie es nur geht. Also ein Brief, der den anderen nicht ersetzen kann, der die Begegnung nicht ersetzen kann, aber der doch deutlich macht, wie lebendig eine Beziehung ist. Bei meinen Studenten, wenn ich denen erkläre, was der Sinn eines überleitenden Abschnitts ist, dann erinnere ich sie immer an die Briefe, die sie so im Herbst schreiben, wenn Weihnachten kommt, an ihre Patentante. Und dann beginnen solche Studentenbriefe immer: Liebe Tante, nachdem ich nun über Monate vor lauter Arbeit nicht dazu kam, mich endlich für das Weihnachtsgeschenk zu bedanken, möchte ich doch wenigstens rechtzeitig vor dem nächsten Weihnachtsfest dir mitteilen, was mein Herz beglücken würde und was mich zu größter Dankbarkeit motivieren würde. Also ihr merkt schon, es gibt auch heute bei Briefen noch solche Überleitungen, bei denen man ein Stück weit sich entschuldigt, warum melde ich mich erst jetzt, warum war ich nicht vorher da, das dann auch begründet, deshalb auch bei Paulus, und zugleich die Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Und wenn man richtig hinschaut beim ersten Thessalonicher Brief, dann ist dieser verbindende Abschnitt der Erinnerung, des Berichtens, des Zeugnisses, des Feedbacks, würde man neudeutsch sagen, also der Rückmeldung, was habe ich von euch gehört, geht eigentlich 3 Kapitel lang. So wie in Römer 1, 1 bis 15, Überleitung, Einleitung. Bei 1. Thessalonicher sind es eigentlich 3 Kapitel Dankbarkeit, Verbundenheit, Erinnerung und Bericht. Und wenn man richtig hinschaut in 4.1 folgende, kommen schon Ermahnungen, die dann beim Römerbrief in Kapitel 15 und 16 kommen. Man kann also sagen, dass der 1. Thessalonicher Brief die Grundform eines Briefes ist und alles, was er zu sagen hat, passt also in diese Grundform der Konvention eines Briefes hinein. Brieferöffnung und dann schon zum Ende hin Ermahnung, Ermunterung, Klärung von Einzelfragen. Also in seinem ersten Brief kann man durchaus sagen, das sind die Fingerübungen des Apostels, was die Form des Briefes angeht. Ihr müsst also nur den 1. Thessalonicher einmal vergleichen mit dem Römerbrief und dann werdet ihr merken, wie er in 6 Jahren sich in Übung geschrieben hat, der Apostel, denn es liegen nur 6 Jahre dazwischen. Für die Jüngeren unter uns sind 6 Jahre viel. Für die Älteren unter uns, wenn man die 40 mal überschritten hat, dann schmelzen 6 Jahre sehr zusammen. Und der Paulus ist so ungefähr um 10 nach Christus geboren. Wenn der Brief also geschrieben ist an 50, dann war er 40, hatte also die schwäbische Weisheit. Nicht? Mit 40 darf man sogar bei den Schwaben eigene Briefe schreiben. Also mit 40 hat er ihn geschrieben und von 40 bis 50 war das bei Paulus also nicht so viel. Und insofern eine kurze Zeit, nicht, man darf nicht zu viel in die Entwicklung hineinlegen. Rein formal ist dies ganz spannend. Nun ist es klar, wir haben, wenn die ersten 3 Kapitel praktisch der Briefeingang sind, natürlich über den Absender nachzudenken, über Paulus. Und da er selber in Kapitel 2 auf sich und sein Wirken kommt, werden wir das dann in der 2. Einheit zusammen bedenken. Und wir haben, wenn es ein Brief ist, uns Gedanken über den Adressaten zu machen. Und das wollen wir heute Morgen, denn auf die Adressaten, auf das, was Paulus mit ihnen verbindet, kommt er ja gleich im 1. Kapitel. Faszinierend ist nun, dass Paulus hier schon in seinem ersten Brief, in 1. Thessalonicher 1,3, das anspricht, was auch gestern Abend schon angeklungen ist, was wir dann als die drei Wesensmerkmale des christlichen Glaubens, der christlichen Religion überhaupt betrachten. Nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei Säulen, das, was die christliche Religion auszeichnet, hat also Paulus von Anfang an als Zentrum gesehen, als das, was trägt und worauf es ankommt. Was verbindet in Vers 3 nun Glaube, Liebe und Hoffnung? Nun, wir neigen als Menschen dazu, und das ist in der Neuzeit besonders ausgeprägt, zunächst mal uns zu sehen, bei uns selbst zu sein, mit unseren Gefühlen, mit unserer Wahrnehmung ganz im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, ich, hier, jetzt, heute, das ist unsere Perspektive. Und so wie ein Tier oder ein kleines Kind sind wir oft auch als Erwachsene so sehr im Augenblick, dass wir etwas, was über den Augenblick hinausgeht, gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Ihr kennt das bei kleinen Kindern, könnt ihr auch hier parallel beobachten. Kinder sind immer im Hier und Jetzt. Wenn es Kuchen und Buch gibt, dann strahlen sie übers ganze Gesicht. Zieht man ihnen aber den Kuchen weg, schiebt ihnen das Alphabet hin und sagt, bevor du Kuchen kriegst, musst du erst das Alphabet lernen. Dann fallen die Mundwinkel runter oder sie kriegen das Heulen, wenn man ihnen den Teller wegzieht. Das heißt, Kinder können zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt innerhalb von 2 Sekunden wechseln, weil ein momentaner Schmerz ist der Schmerz der ganzen Welt und ein momentanes Glück lässt alles vergessen, was morgen oder gestern war oder sein wird, weil Kinder ganz im Hier und Jetzt sind. Für viele von uns wäre es fantastisch, sie würden das lernen. Und das gehört zum Glauben dazu, im Hier und Jetzt zu leben und nicht nur der Vergangenheit nachzuhängen oder es nicht nur auf die Zukunft zu verschieben. Aber es gibt eine Gefahr. Wenn man nur ich ist, wenn man nur hier ist und wenn man nur heute ist, dann tut man sich schwerer mit den großen Zusammenhängen der Welt und des eigenen Lebens. Also wenn es Kuchen gibt, ist gut im Hier und Heute sein. Aber was ist, wenn ich Hunger habe und es gibt keinen Kuchen? Wenn ich siegreich bin, reich und es geht mir gut und ich bin gesund, dann ist gut im Hier und Jetzt sein. Aber was ist, wenn das Bein zwackt, das Wetter schlecht wird und das Essen nicht schmeckt? Dann wird das Hier und Jetzt plötzlich zur Einschränkung. Glaube, Liebe und Hoffnung haben eine Eigenschaft gemeinsam, so verschieden sie sind. Alle drei vermögen es, über den Punkt, über mich selbst, über den Augenblick hinaus zu sehen. Der Glaube, auf den wir nachher noch im Einzelnen eingehen werden, der Glaube ist die Kunst, ist die Kraft, ist die Fähigkeit eines Menschen, nicht nur seine sichtbare, fühlbare Wirklichkeit wahrzunehmen, sondern auch gegen die Gefühle, auch gegen den momentanen Eindruck zu wissen, es gibt neben dieser Wirklichkeit, die mir gerade vor Augen steht, neben der Erfahrung, die ich gerade mache, gibt es eine transzendente, eine darüberliegende Realität. Und die gibt es unabhängig von meinen Gefühlen. Glaube und Vertrauen rechnet mit einer Realität, die ich gerade nicht verfügbar habe. Auf diese Spannung werden wir heute Abend noch kommen, weil für viele junge Menschen, die zum Glauben kommen, eigentlich das Hauptanliegen ist und bei vielen Gemeindeaufbrüchen, die wir haben, praktisch den Glauben so in die Wirklichkeit zu ziehen, dass man den Eindruck hat, das Reich Gottes ist schon hier und jetzt und es gibt keine Arbeitslosigkeit, keine Schmerzen mehr. Wenn einer richtig glaubt, dann hat er alles greifbar, fühlbar und erlebbar. Man muss umgekehrt sagen, das Wichtigste am Glauben ist, dass er um eine Realität weiß, jenseits seiner Erfahrung, über sein Befinden hinaus. Deshalb werden Abraham und Mose und die anderen auch sowohl bei Paulus wie beim Hebräerbrief als besondere Zeugen benannt, weil die sich an den Gott hielten, den man nicht sieht, als sähe man ihn. Nicht Abraham hat Gott so geglaubt, als hätte er das verheißene Land schon gesehen und als würde er Gott selbst sehen. Er hat mit ihm als einer Realität gerechnet. Sein Wort war für ihn Realität. Obwohl er in der Wirklichkeit noch gar nicht seine Heimat verlassen hatte. Glaube heißt mit einer Realität leben. Das heißt also über die Wirklichkeit hinaus durchbrechen und mit einer Realität leben und dann sagen, das ist die verbindliche Realität für mich. Ich habe, als ich als Student mit anderen zusammen immer evangelisiert hat und junge Leute dann immer ganz erstaunt fragten, glaubst du denn wirklich an die Realität Gottes? Glaubst du das wirklich, was du da verkündigst und singst? Und da habe ich gesagt, davon bin ich mehr überzeugt als davon, dass wir gerade miteinander reden. Da war die aber ganz überrascht und sagte, ja, das geht doch gar nicht. Das ist doch die Wirklichkeit. Ich kann dich doch kneifen und pitchen oder kann dich boxen. Das ist doch die Wirklichkeit. Ich habe gesagt, ja, aber die Realität Gottes ist für mich noch gewisser, als dass wir tatsächlich jetzt miteinander reden. Das ist kein Traum. Glauben heißt mit der Realität Gottes leben. Wie ist es bei der Liebe? Auch die Liebe transzendiert, schreitet von sich weg, macht einen großen Schritt, überbrückt etwas. Hier jetzt nicht von der Wirklichkeit in die Transzendenz, sondern vom Ich zum Du. Merkt ihr, auch hier ein mutiger Schritt von mir weg, dass ich nämlich nicht nur mich sehe, sondern dass ich die anderen sehe, den anderen sehe, dass ich Gott liebe, dass ich meinen Nächsten liebe, meine Familie liebe. Und all das heißt ein sich überschreiten, Grenzen überschreiten. Der Glaube rechnet mit dem Du der Realität Gottes, der Wirklichkeit, die bei Gott ist. Die Liebe macht den Schritt von sich weg zum anderen hin. Da sagst du jetzt, ja, das ist doch klar, dass wir zu mehreren sind und dass es noch andere gibt, da brauche ich doch keine Liebe zu. Ja, das ist schon richtig, aber wir sind alle auf die Lahöhe gekommen und haben gesagt, ich bin die Sonne. Und wenn andere auch noch da sind, dann sollen die sich als Mond mal um mich herum bewegen und als Erde. Aber das sind alles nur so Satelliten, die sich um mich drehen. Wenn ich irgendwo bin, dann ist das der entscheidende Gottesdienst. Wenn ich auf der Lahö bin, dann ist eben das am schönsten auf der Lahö. Wäre ich woanders, dann wäre es da am schönsten. Das heißt, da wo ich bin, ist die Mitte. Das ist in der Neuzeit sehr ausgeprägt bei Menschen, aber wir müssen immer nicht die Neuzeit und Moderne so verteufeln. Eigentlich war das die Erfindung von Adam und Eva. Die haben sich den Apfel angeguckt und haben gesagt, so soll sich ab heute alles um mich drehen, wie der Apfel jetzt so schön in meiner Hand ist. Also alle Menschen sollen auf mich bezogen sein. Das findest du ein bisschen pessimistisch? Na, überleg mal, wie viele Beziehungen hast du eigentlich, wo es dir wirklich um den anderen geht? Wie viele Tischgespräche beginnst du und hast die Intention, eigentlich will ich jetzt den anderen mal abholen. Und zwar nicht den anderen als Bestätigung, als mein Gegenüber, als den, der mir jetzt irgendwie die Zeit vertreibt oder mir ein Kompliment macht, sondern dass es mir wirklich bei der Frage, wie geht es dir, darum geht, dass ich etwas über ihn erfahre. Die Liebe ist der Schritt zum Du. Also auch Liebe transzendiert. Sieht sich nicht selbst im Mittelpunkt, sondern wendet sich dem anderen ganz bewusst zu. Und schließlich die Hoffnung. Was überschreitet die Hoffnung? Nun, die Hoffnung überschreitet die Gegenwart. Das heißt, dass ich einen Schritt tue aus der Gegenwart in die Zukunft. Ich habe es ja immer wieder bei den Studierenden mit Menschen zu tun, die zunächst ganz neugierig studieren, dann begeistert studieren und dann kommt die Examenszeit und dann werden sie ein bisschen grau im Gesicht und fallen etwas ein, weil so ein Examen halt doch immer einen schlaucht. Und da, wenn wir die Themen vorbereiten, kommen wir immer wieder auf dieses Motiv, dass man sagt, es ist nicht schön, so reduziert zu werden, auf seine Leistung, so einen Stress zu haben, immer am Abend zu wissen, ich habe nur die Hälfte von dem getan, was von mir erwartet wird. Aber dann, wenn man das Examen gemacht hat, und schaut zurück, dann fällt all die Angst ab, man ist erleichtert, so wie bei einer Bergwanderung, wenn man die Spitze erreicht hat. Und dann kommt immer der Satz, wenn ich das gewusst hätte, das heißt, hätte ich die Perspektive des Gipfels schon auf dem Weg gehabt, dann wäre ich viel mutiger gelaufen. Hätte ich das bestandene Examen und das Zeugnis möglichst mit Noten schon in der Hand gehabt, dann wäre ich viel entstresster gewesen. Hoffnung ist also die Fähigkeit, den Moment und meine jetzige Erfahrung nicht als das Letztverbindliche zu nehmen, sondern zu sagen, wie immer es mir jetzt gibt, das Entscheidende liegt vor mir. Der Glaube macht den Schritt zu Gott, die Liebe macht den Schritt zu jedem Du und die Hoffnung macht den Schritt aus der Gegenwart in die Zukunft und merkt, dass da viel mehr Kraft liegt als in allen Gefühlen der Gegenwart. Wo wir vom Ich zum Du gehen, fällt uns im 1. Thessalonicher insgesamt und vor allen Dingen im 1. Kapitel auf, dass Paulus hier ja nicht Ich und Du sagt, wie unser neuzeitlicher Mensch eigentlich immer gerne Ich sagt, sondern dass Paulus die Gemeinde anredet. Es ist gar keine Frage, dass im Neuen Testament und dies genau im 1. Thessalonicher 1 ganz besonders, die christliche Religion nicht individualistisch verstanden wird, sondern gemeinschaftsbezogen. Und hier kann ich meine Sachen von eben mit Glaube, Hoffnung und Liebe gleich wieder aufnehmen. Wir würden heute Christsein in der Regel individualistisch definieren. Was heißt Christsein? Ich glaube, ich liebe, ich hoffe, ich tue und dann gehe ich auch noch in die Gemeinde. Aber ich bin es. Und wenn man sagt, ja, was ist Gemeinde? Na, die Gemeinde ist die Summe aller Ichs, die am Sonntag zusammenkommt und dann für eine Stunde sind die Gemeinde und dann gehen die Ichs wieder auseinander. Im Neuen Testament ist es gerade umgekehrt. Das heißt, bevor hier vom Ich des einzelnen Gläubigen geredet wird, wird von der Gemeinde geredet. Das heißt, die Gemeinde ist eine Realität, nicht nur die Summe aller Einzelnen, sondern bevor es den einzelnen Gläubigen gibt, gibt es die Gemeinde. Das heißt, dass das Neue Testament viel stärker im Wir denkt, die Realität des Wirs, die Realität der Gemeinschaft und der Gemeinde. Das kann man sehr schön deutlich machen, schon wenn wir den Begriff nehmen, der uns hier am Anfang begegnet und dann im Folgenden wiederholt wird, nämlich der Begriff für Gemeinde. Ich habe euch das, damit ihr es in Ruhe nachvollziehen könnt und keine Bibelstellen aufschreiben müsst, dort auf dem Zettel, auf der einen Seite geht es um Gemeinde, auf dem anderen um Glauben. Die erste Überraschung haben wir zu dem Thema der Gemeinde im Neuen Testament schon darin, dass im Neuen Testament es gar keinen Unterschied gibt zwischen dem, was wir unterscheiden. Wir sprechen mal von Hauskreis und dann von Hausgemeinde. Dann reden wir von Ortsgemeinde oder von Gemeinschaft. Und dann reden wir von Gemeinschaftsverband oder wir reden von Kirche oder Landeskirche oder Weltkirche. Und wir haben ganz verschiedene Vorstellungen davon. Oft ist es so, dass wir den Begriff der Kirche für das Hohe, das Übergreifende oder das Organisierte nehmen. Wenn wir Freikirchler sind, dann nehmen wir den Begriff Kirche gerne für das, was eben Landeskirche ist oder katholische Kirche ist und nehmen uns selbst als Gemeinde. Alles komplizierte Sachen und dann muss man die miteinander in Verbindung bringen. Und in der Landeskirche ist es natürlich oft so, dass die Pfarrer mit ihren Gemeinden, die sie haben, traditionell immer etwas neidisch und misstrauisch gucken, wenn es Freikirchen oder Gemeinschaften gibt oder wenn die Hauskreise zu lebendig werden und wittern gleich Konkurrenz. Der Blick aufs Neue Testament ist richtig herzerfrischend. Und du hast es angedeutet, ich bin ja auch in der Synode unserer Landeskirche und in der Kammer für Theologie der EKD. Und dann ist es immer wieder für mich eine Genugtuung, wenn ich gebeten werde, Hans-Joachim, sag doch mal vom Neuen Testament her, wie war das denn am Anfang, damit wir uns neu orientieren können. Denn das ist immer sehr befreiend. Im Neuen Testament gibt es nur ein Wort, Ekklesia, für alles. Ein Wort, Ekklesia, gibt es für alles. Wenn von der Kirche Gottes oder der Kirche Jesu Christi gesprochen wird, dann ist eigentlich gemeint, das sind alle Christen an allen Orten zu allen Zeiten, alle Gläubigen, die miteinander eine Einheit bilden, weltweit. Ob die geborene Juden sind, ob die geborene Heiden sind, spielt keine Rolle. Ob es Männer sind oder Frauen, spielt keine Rolle. Ob sie gebildet sind oder Barbaren sind, wie sie es damals nannten, spielt keine Rolle. Die Kirche Jesu Christi besteht aus allen Gläubigen, die je gelebt haben, an allen Orten, aus allen Völkern. Wie groß die Kirche Jesu Christi ist, das ahnen wir gar nicht. Also wir alle, wenn wir uns fragen, in welcher Gemeinde bist du, in welcher Kirche bist du, haben dann das Bild unserer Gottesdienstgemeinde mit allem, was man sozialdiakonisch drumherum noch hat. Und diejenigen, die auf der Lahöhe sind, wenn man nicht sagt, was ist deine Gemeinde, die denken dann an den Sonntagmorgen. Das ist hier auch schon eindrücklich, denn das ist ja nicht nur auf dem Berg die Lahöhe, sondern sie kommt ja auch dem, was der Himmel so als Gemeinde sieht, relativ nah. Also insofern, wer hier am Gottesdienst teilnimmt, hat schon einen kleinen Vorgeschmack vom Himmel. Aber selbst da gilt die Einschränkung. Letzten Sonntag hatte ich das große Vorrecht, für dieses Musikfest in Stuttgart die Predigt halten zu können. Und da ist das Besondere, dass da das sogenannte Bildungsbürgertum kommt. Das heißt also viele, die in Konzerte gehen, aber eigentlich nicht in Gottesdienste gehen. Und für die Konzerte und weil es eine gute Tradition ist, füllt sich dann die Stuttgarter Stiftskirche mit 1500 Leuten, die großenteils in Chören singen. Und ich gestehe, ich ringe jedes Jahr, ich habe öfters das Vorrecht, dort zu predigen, mit den Tränen, wenn wir Choräle singen, weil dann wirklich die Wände wackeln und die Kirche voll ist. Und ich sage, meine Güte, das ist mal ein Eindruck von Gemeinde Jesu Christi, wenn solche Choräle erklingen, falls man sonst in irgendeiner Stadtgemeinde des Nordens ist, nicht, wo neben dem Küster und dem Pfarrer auch der Organist nicht mehr richtig singen kann. Nicht? Und dann ist es ein klägliches Bild. Also eindrücklich kann man Gemeinde erleben. Und dennoch muss man sagen, die Kirche Jesu Christi ist noch viel, 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 viel größer. Die werden wir erst sehen, wenn wir am jüngsten Tag vor Gott stehen und seinem Thron und wenn wir Christus zu Füßen fallen und ihn verehren. Nicht? Also dann ist was los, noch mehr als Lahö-Gottesdienst und Musikfest-Gottesdienst zum letzten Sonntag zusammen. Mal tausend, 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 mal tausend. Unvorstellbar eindrücklich. Aber dieser selbe Begriff von der Kirche Jesu Christi wird von Paulus auch genommen, und das kennen wir auch aus Matthäus 18, Vers 20, für die kleinste Hausgemeinde. Jüdisch wäre jetzt eine Versammlung mit 10 Männern plus Anhang schon ein Synagogengottesdienst. Christlich aber mit Bezug auf Jesus sagt man, es ist die kleinste Versammlung, das kleinste denkbare Wir. Also wo fängt der Plural an? Bei den meisten beim Rasieren oder beim Schminken, wenn sie vorm Spiegel stehen und sagen, wir beide sind doch die Schönsten. Aber das meine ich jetzt mal nicht. Also nicht in Eitelkeit, sondern wo beginnt das Wir? Bei 2 oder 3. Und so sagt Jesus selber und so sagt es Paulus, wenn 2 oder 3 versammelt sind im Namen Jesu Christi, was ist das? Das ist nicht einfach nur Bibelkreis, nicht nur Mitarbeitertreffen, das ist Gemeinde Jesu Christi. Und das ist eine enorme Spannung, die wir jetzt haben. Die Gemeinde Jesu Christi ist die große Weltkirche aller Milliarden von Christen. Und Gemeinde Jesu Christi ist auch schon, wenn 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen, irgendwo versteckt im Römischen Reich, weil sie verfolgt werden und dort ihren Gottesdienst feiern. Das ist im Vollsinn schon Gemeinde Jesu Christi. Und so haben die ersten Christen, wir können das bei Rom in der Grußliste Römer 16 sehr schön nachvollziehen, sich gar nicht so treffen können wie auf der Lahöhe, denn solche Zentren gab es noch nicht. Auch in der Stuttgarter Stiftskirche, denn es gab in den ersten Jahrhunderten noch gar keine Kirchengebäude. Es gab auch noch keine Kapellen und es gab es auch noch nicht das reiche Christen, das entstand dann Ende des 2. Jahrhunderts, 3. Jahrhundert, quasi wenn sie bauten, sagten, wo ich die Kelle schon mal in der Hand habe und gut bei Geld bin, baue ich noch eine Kapelle ins Haus rein, also sogenannte Hauskirchen, die gab es alle erst später, sondern wo traf man sich? Im Hof, im eigenen Wohnzimmer, das heißt also, man hat den Gottesdienst gefeiert bei sich zu Hause. Die Gemeinde in Thessalonich bestand also aus Gemeinden in den Häusern. Wir würden heute sagen aus Hauskreisen, aus Hausgemeinden. Und wenn Paulus einen Brief an die Römer, an die Korinther oder Thessalonicher schreibt, Dann setzt er voraus, dass dieser Brief weitergegeben wird, und oft ermahnt er sie auch, seht auch zu, dass es alle lesen, alle Geschwister, nicht, dass nicht eine Hausgemeinde den für sich behält, sondern die Korinther, die Kirche in Korinth, die Kirche in Thessalonich, sind also alle Hausgemeinden zusammengenommen. Römer 16 werden so viele erwähnt, dass wir wissen, es müssen mehr als 7 Hausgemeinden gewesen sein, aus denen sich die Kirche in Rom, die Gemeinde in Rom, zusammensetzte. Das Faszinierende ist also, dass Gemeinde, dass Kirche gar nicht organisiert war am Anfang, sondern dass Kirche ein Begriff war für all die, die zu Gott in Christus gehört. Das Wort, der Name Gemeinde, ist im Griechischen sehr schön zusammengesetzt aus Ek und Kaleo, das heißt heraus und rufen. Also Ekklesia, Gemeinde, heißt eigentlich die Herausgerufene, wenn man es wörtlich übersetzt. Nun hat Paulus nicht diesen Begriff neu erfunden, sondern den gab es auch in der Umgebung. Und zwar hat man Ekklesia genannt, eine Versammlung, die man an einem Ort durchführte, von allen stimmberechtigten Bürgern. Das heißt also, wenn es etwas zu entscheiden gab in einem Ort, dann hat man alle stimmberechtigten Bürger zusammengerufen, und dieses Zusammenrufen, dieses Treffen war eine Versammlung. Ein zweiter Fall, Versammlung, Gemeinde, war auch, wenn man in den Krieg ziehen musste, weil man sich verteidigen musste, und dann war die Versammlung die Heeresversammlung. Also dann kamen nicht nur die Stimmberechtigten, sondern auch die, die kampfesfähig waren, und man hat beraten, was man macht und wie man sich erwehrt. Das Spannende ist also, dass für uns Kirche ein frommer Begriff ist, während Gemeinde ein allgemeiner Begriff war. Und jeder, der nicht glaubte, der dachte, aha, da trifft sich eine Bürgerversammlung, da trifft sich eine Heeresversammlung. Und deshalb finden wir, das habe ich euch auch hier aufgegeben in den einzelnen Bibelstellen, immer eine Näherbestimmung. Es reicht also nicht, wenn Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, sondern es muss klar sein, ja, welche Versammlung ist gemeint. Nicht des Tierschützervereins oder der Vegetarier in Thessalonich, sondern es geht um die Versammlung Gottes in Jesus Christus, die Versammlung in Gott oder die Versammlung Gottes in Jesus Christus, wie er hier variiert im Lauf des Thessalonicher Briefes. Was heißt die Versammlung Gottes? Nun, dass sie ihm gehören. Das Spannende ist nun, dass die Christen gar nicht den Begriff neu erfunden haben, sondern dass sie von ihren jüdischen Geschwistern den Begriff übernommen haben, Versammlung Gottes. Und man musste dann deutlich machen, was seid ihr denn Besonderes, dass sie sagten, in Christus Jesus oder die Gemeinde Gottes und Jesu Christi, um die besondere Versammlung deutlich zu machen. Und wenn ich einen Juden zur Zeit des Neuen Testamentes von der Versammlung Gottes sprach, dann dachten sie in der Zeit der Naherwartung der Apokalyptik daran, wenn Gott kommt und sein Reich in Macht offenbart, wenn er seine Königsherrschaft durchsetzt, dann ist die Versammlung Gottes eben diese Heeresversammlung, die ihm entgegengeht und ihn einholt, um mit ihm dann der Welt zu begegnen. Ich will noch nicht vorausgreifen, weil ihr ja noch weitere Vorträge zu 1. Thessalonicher 4 habt, aber dort wird genau diese Szene, die auch Juden von Gottes Kommen erwartet, vom Kommen Christi dargestellt. Er kommt als König, er kommt als Herrscher und wir ziehen als seine Versammlung entgegen. Das heißt also, Gemeinde bedeutet das Heer Gottes. Das ist die Versammlung derer, die mit ihm rechnen und seinem Kommen rechnen und ihm entgegenziehen. Wenn man diese Perspektive hat, dann ändert sich alles. Ich weiß, in den freien Werken ist das so, in den freien Gemeinden, so ist es auch in der Landeskirche und bei der EKD, bei Missionswerken, dass wir uns im Moment sehr viel Sorgen machen über die Entwicklungen unserer Gemeinden. Und vielen rutscht es über die Lippen, dass sie sagen, früher war alles besser und früher war Gemeinde und Mission und Ehrenamt und Spendenbereitschaft noch viel besser. Und die besten Zeiten hat die Kirche eigentlich oder die Gemeinde hinter sich. Mancher Finanzwart und mancher Direktor, ob er landeskirchlich ist oder in einer Missionsgemeinschaft, guckt wehmütig auf die alten Zeiten, als die Spendenbereitschaft noch groß war und die Mitarbeitsbereitschaft groß war. Und wie oft höre ich es, dass man sagt, es nimmt ab mit der Kirche, es nimmt ab mit der Gemeinde Jesu Christi. Es freuen sich zwar einige Freikirchen, die dann praktisch jetzt nochmal neu sich gründen und dann können sie auch einen Zuwachs haben. Aber wenn wir ehrlich sind, die werden ja nicht alle nur aus dem Bahnhofsviertel von Karlsruhe bekehrt, sondern natürlich manche, die in aufblühenden Gemeinden da sind, werden woanders abgezogen. Insofern muss man aufpassen, dass man nicht nur von Wachstum redet. Es ist ja ein Konkurrenzverhältnis. Andere werden dafür wieder weniger. Gemeinde Jesu Christi in der Bibel aber ist völlig anders orientiert. Wann hat die Gemeinde Jesu Christi ihren Höhepunkt? Wann ist ihr eigentlich großer Tag? Nee, nicht bei der letzten Jubiläumsfeier von was weiß ich, sondern der große Tag ist, wenn Christus kommt. Denn dann kommt die Versammlung endlich mit ihrem Herrn zusammen. Und jeder Gottesdienst ist quasi ein Vortreffen. Nicht? Wir sind oft andersrum gespult und vor allem, wenn wir älter werden, nicht, dann freuen wir uns, wenn ein alter Choral gesungen wird, ein altes Erweckungslied, nicht, weil wir sagen, ach, war das noch schön, als ich das mit 17 traf, ich bin jung und ich bin frei. Nicht? Dann kann man heute noch 90-Jährige aus ihren Rollstühlen hochbringen, nicht? Ich bin jung und ich bin frei von der Sündensklaverei. Nicht? Das waren die Lieder, mit denen wir groß wurden und das fasziniert auch im Altenheim noch. Nicht? Dann wird man wirklich wieder etwas jünger in der Erinnerung. Kirche geht andersrum. Kirche hat die beste Zeit noch vor sich. Gemeinde hat die beste Zeit noch vor sich, denn sie geht auf die Begegnung mit ihrem Herrn zu. Alles andere ist vorläufig. Ich weiß, dass auf der Langensteinbacher Höhe in Hinsicht auf Israel und die Kirche, auch in Hinsicht auf die Beschreibung im Neuen Testament, es verschiedene Deutungen gibt. Für einige ist die Braut mit Israel verbunden, für andere wiederum ist auch das Bild von der Braut mit der Gemeinde verbunden. In beiden Fällen ist es ganz klar, eine Braut, die praktisch bei der Verlobung sagt, jetzt habe ich das Beste hinter mir, von nun an geht's bergab, da würde ich sagen, da stimmt doch etwas nicht. Nicht, das ist ja wohl die falsche Orientierung, das wäre die falsche Metapher. Nein, wir gehen auf die Begegnung mit unserem Herrn zu. Das, was Kirche ausmacht, ist, dass sie vorläufig ist. Wir sind die Vorläufer Christi. Wir sind die Vorläufer Christi. Wir sind die Boten seines Kommens in der Welt. Und 1. Thessalonicher 4 werdet ihr die Szene noch einmal haben. So ist es, wenn ein König zurückkommt, erfolgreich. Er hat ein neues Erbe mitgebracht. Er hat einen Sieg mitgebracht. Und dann hörst du die erste noch etwas verrostete und spuckende Fanfare oben von der Zinne. Dann wacht der zweite Wächter auf und guckt, ob es auch stimmt. Und dann wird der Scharfsinnige und Scharfsichtige geweckt. Guck mal, ist das richtig oder kommt da nur ein Wind? Und dann sagen sie, nein, das ist unser König. Und dann geht ein Raunen und ein Wecken und ein Klingeln und ein Läuten durch die ganze Stadt. Und alle Treuen werden geweckt und sie rufen sich gegenseitig zu, der König kommt und rennen ihm entgegen und sind gespannt, was er mitbringt. Christen sind diese Wächter und Vorläufer, die das Kommen Christi ansagen und die Menschen wach halten. Er kommt bald, wir ziehen ihm entgegen. Der deutsche Begriff vorläufig hat aber noch einen zweiten Akzent. Und das ist besonders charmant. Wie oft sind wir in unseren Debatten und Überlegungen mit Karrieren, Ämtern und Strukturen in unseren Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen und Vereinen beschäftigt. Alles das ist Schall und Rauch. Das heißt, es ist zwar notwendig, provisorisch das Ding zu organisieren. Es ist notwendig, auch Ämter einzuführen und Regelungen zu haben, damit nicht das Chaos um sich greift. Es ist auch notwendig, dass man Strukturen hat, damit nicht die Egoisten die ganze Zeit nur laut sind und nach dem Motto, der Klügere gibt nach, am Schluss nur noch die Dummen regieren. All das braucht seine vorläufige Ordnung, aber alle Ordnungen sind vorläufig. Im Himmel gibt es keine Professoren und keine Doktoren, da gibt es keine Pfarrer und keine Prediger, da gibt es weder MA noch Diplom. All das hat sich dann erübrigt, dann gibt es nur noch Christus und alle, die mit ihm Gemeinschaft haben und von ihm selbst belehrt werden. Und das hat etwas sehr Bereinigendes bei all den Strukturdebatten, bei all der Eitelkeit, die wir haben, dass man wieder eine neue Gemeinde gründet, weil wieder ein neuer Gemeindeleiter sich profilieren will. All das ist relativ. Gemeinde Jesu Christi ist auch deshalb so faszinierend, weil es der Name ja schon sagt. Es gab für die frühe Kirche keine Hierarchie, das heißt keinen heiligen Aufbau einer Pyramide vom Fundament bis oben, wie wir das so kennen. Der Chef oben und dann gliedert sich das bis zum gemeinen Fußvolk nach unten. Es gab nur ein Haupt, ein einziges, und das ist Jesus Christus selbst. Die Mitte aller Gemeinden, die Mitte aller Hauskreise, das, was sie alle verbunden hat, war weder ein bestimmtes Bekenntnis, noch eine Struktur, noch ein Amt, das über allem stand, sondern sie waren völlig vielfältig strukturiert, ganz bunt von Herkunft, Ausprägung und Liturgie her und dennoch eine Einheit durch ihr eines Haupt. Für uns erscheint heute die Vielfältigkeit der Konfessionen und Gemeinden immer wieder als ein Makel. Und wir sehnen uns zurück nach der Urgemeinde, wie man dann sagt, also ohne H, nicht Urgemeinde, die ursprüngliche Gemeinde, bei der doch alles noch rosarot und wunderbar war. Diese Urgemeinde hat es nie gegeben. Von Anfang an waren die Christen so bunt, wie man nur sein kann. Und dennoch eine Einheit in ihrem Herrn Jesus Christus. Der ist die Mitte. Alles darunter sind notwendige, aber vorläufige Strukturen und Ämter und Ordnungen. Diesem Christus ist alles untergeordnet. Nun wäre das an sich ja für jede Organisation schon toll. Man hat ein Label, man hat eine Mitte, man hat eine Identität, eine Identity, an der man sich orientiert. Und alle Firmen und Weltunternehmen versuchen ja auch, so eine Identität herzustellen, zu der alle aufgucken. Bei Christus aber ist das Faszinierende, dass er nicht einfach nur der eine Chef ist, an dem sich alle orientieren, sondern was für einer. Er verkörpert ja zugleich ein Programm, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung in der eigenen Person. Er hat es vorgelebt, das, was eine Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Die Fähigkeit, mit Gott zu rechnen und sich selbst nicht so ernst zu nehmen, die Realität Gottes immer über die eigene Gefühle zu stellen, die eigene Erfahrung. Er hat seinem Vater vertraut. Er hat zweitens die Liebe gelebt. Und zwar nicht nur, indem er tolle Predigten gehalten hatte, wie die Bergpredigt, sondern indem er die Liebe selber lebte. Das heißt, Christus hat immer gelebt, was er sagte. Wir meinen ja, dass Predigen uns vom Tun entlastet und denken immer wieder, man muss nur drüber reden, dann muss man schon nicht mehr so viel tun. Nicht? Hauptsache, wir haben darüber geredet. Wie gut, dass wir darüber geredet haben. Aber bei Christus war es anders. Jedes seiner Worte war gefüllt von seinem eigenen Leben. Er hat die Liebe selbst verkörpert. Und dass für ihn Liebe alles war, zeigte er daran, dass er bereit war, für uns, für die Seinen, sogar sein eigenes Leben einzusetzen. Es ist ganz evident und es ist für uns ganz klar, die Intensität einer Beziehung, die Intensität einer Zuwendung, ermessen wir an der Intensität der Hingabe. Das ist vordergründig schon, wenn jemand mir Aufmerksamkeit schenkt, Zeit schenkt, ist das schon ein Geschenk. Wenn einer große Geschenke macht, dann sagt man, warum macht er so große Geschenke? Und wenn es keine Berechnung ist, dann muss er mich aber mögen. Wenn jemand in der Krise zu mir steht, wenn alle weglaufen, dann merke ich, meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass die Freundschaft so tief ist. Und in Krankheit und Krise erkennen wir unsere wahren Freunde, weil die uns Zeit und Aufmerksamkeit und Liebe schenken, wo es andere nicht mehr tun. Wenn aber jemand bereit ist, sein Leben einzusetzen, für mich und zu meinen Gunsten, ist das ein entwaffnender, ein überwältigender Beweis der Liebe. Das hat Christus verkörpert. Und drittens die Hoffnung. Christus hat immer mit der Zukunft seines Vaters gelebt, auch wenn seine Gegenwartserfahrung überhaupt nicht bestätigend war. Das siegreiche Leben Jesu war kein siegreiches Leben in unserem bürgerlichen Sinne. Er hatte es nicht reich und satt und gut und hatte nicht Ruhe und Bestätigung, sondern es war Stress vom Anfang bis zum Ende. Es war Widerspruch, es war Verfolgung, es war Ärger und Streit. Und wenn etwas gelungen ist, war es immer zugunsten anderer. Und anschließend hat er noch mehr Ärger gehabt und Verfolgung bis hin zum Kreuz. Und da ist er für uns aus Liebe gestorben. Warum? In der Gewissheit, Gott kommt und sein Reich kommt und er wird mich auferwecken von den Toten. Und deshalb liegt das Leben nicht hinter mir, sondern vor mir. Faszinierend ist nun, dass Paulus den Thessalonichern sagt, ihr habt euch als Gemeinde orientiert. Ihr seid Nachfolger und habt gelernt. Wo habt ihr es vermittelt bekommen? Nun durch mich. Auf Paulus kommen wir heute Mittag noch. Aber natürlich, wenn ihr Mimetei, wenn ihr Nachahmer, Nachfolger, Jünger geworden seid, von mir seid ihr es ja nicht, weil ich ein toller Mensch bin, sondern wegen der Botschaft, die ich euch gebracht habe. Und deshalb seid ihr Nachahmer Jesu Christi geworden. Ihr seid die, die Jesus Christus nachbilden, die ihn abbilden, wie es in 1,6 heißt, durch den Apostel. Also, das, was Gemeinde ausmacht, ist, sie nimmt sich Christus als Grundlage, Orientierung und Vorbild und Maßstab. Und sie reflektieren dieses Wesen Christi, das heißt, sie widerspiegeln es. Indem sie aber nun auf Christus schauen und so als seine Gemeinde leben wollen wie ihr eigener Herr, passiert was? Nun, für die Welt, für die anderen, die von draußen auf sie schauen, werden sie wiederum zur Reflexion dessen, was sie selbst gelernt haben. Und so lesen wir in 1,6, dass sie dem Beispiel gefolgt sind, der Apostel, und dem Beispiel der Apostel folgen bedeutet, dem Herrn selber folgen. Und dadurch sind sie geworden in Vers 7 zu einem Vorbild. Im Griechischen steht hier Typos. Das kennen wir auch, aber wir gebrauchen das meistens etwas abwertend. Du bist mir ja mal eine Type, sagen wir, nicht? Aber wenn wir ja jemanden als eine Type bezeichnen, dann meinen wir das immer so ein bisschen, der ist ein bisschen arg originell, nicht? Das kommt aber eigentlich Typos von Prägestempel her. Nicht? Wenn du einen Prägestempel hast, einen Siegelstempel oder einen Münzstempel, dann bedeutet Typos, das ist der Stempel, mit dem du den Abdruck machst. Wir haben heute ja immer noch Poststempel, nicht? Und Adressenstempel, nicht? Und ein Typos, das ist genau der Stempel und der drückt das Bild auf, eben wenn wir die Adresse haben von uns, dann drückt es auf den Brief das auf. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Prägestempel Jesu Christi in dieser Welt. Wir sollen unsere Umgebung prägen. Wir sollen ihnen Glaube, Liebe und Hoffnung sichtbar machen. Wir sollen Spuren hinterlassen. Und wie können wir das tun? Nun, wir können es nicht von uns tun, sondern wir können es natürlich nur dann tun, wenn wir uns selbst prägen lassen als Gemeinde von Christus. Sein Wesen kennenlernen. Und ihr werdet im Thessalonicher Brief immer wieder auf den Begriff der Heiligung kommen. Heiligung hat für uns häufig so ein bisschen was Weltfremdes oder etwas, was wehtut. Also ich soll ein geistiges Buch lesen, anstatt einen Kuchen zu essen. Aber das ist noch gar nicht mehr ausgemacht, dass das eine Alternative ist, sondern es geht auch beides. Denn heilig sein und Heiligung hat gar nichts mit Verzicht zu tun, in erster Linie nicht von sich aus. Heilig sein hat auch nichts mit Weltfremdsein zu tun, sondern heilig sein, eine heilige Gemeinde Jesu Christi, ein Heiliger, bedeutet zur Verfügung stehen, ausschließlich geweiht sein, gewidmet sein, für etwas bestimmt sein. Mich hat das schon als junger Christ fasziniert, als ich dann mich mal durchs Alte Testament quälte und dann kamen die Beschreibungen zum Tempel und zur Stiftshütte und dann las ich plötzlich, da gibt es Pfannen und Töpfe und Hammer und Zangen, die heilig sind. Und ich dachte, ja, was haben die denn jetzt gemacht, dass die sich heilig gemacht haben? Gibt es Glaubenskonferenzen für Hammer und Pfanne und Zange oder wie sieht das aus? Nein, was macht einen Topf heilig? Dass er ausschließlich für Gott gebraucht werden kann. Das heißt, Heiligung und Heiligsein für die Gemeinde Jesu Christi bedeutet, nicht mehr ohne Gott sein wollen, nur noch mit ihm sein wollen und für ihn da sein wollen. Und so bedeutet die Heiligung der Thessalonicher, die Paulus in der jungen Gemeinde schon feststellt, dass sie in der Tat nicht nur sich selbst, den Apostel, und damit Christus selbst zum Vorbild genommen haben, sondern dass sie selbst zum Prägevorbild wurden für ihre Umgebung und es wie in Wellen das Zeugnis ausging in der ganzen Umgebung. Wenn wir fragen, wie Mission in dieser Zeit des ersten Thessalonicher gemacht wurde, können wir feststellen, Paulus und die anderen hatten eine Strategie. Sie selber als Apostel gingen in die Zentren von Provinzen, so wie Thessalonich von den vier Teilen von Mazedonien ein Zentrum war, eine Provinzhauptstadt. So ging Paulus jeweils in die Provinzhauptstädte, hat dort das Evangelium verkündigt und dann war dieses Feuer gelegt. Die erste Gemeinde war gegründet und der Apostel musste meistens schneller als er wollte weiterziehen. Aber selbst wenn er keine Feindschaft erfuhr und keine Verfolgung, zog er von sich aus weiter. Mit welcher Vorstellung? Warum ist er nicht da geblieben? Nun, weil er sagt, ich bin Apostel, ich bin nur für Evangelisation zuständig, für Gemeindegründung. Dann soll die Gemeinde selber als geprägte, christusgeprägte Gemeinde zur Prägung werden. Und so sollen sie selber zu Missionaren werden in ihrem gelebten Leben. Durch Wort und Tat und Leben. Das heißt, dass die Kirche explodierte durch das Glaubenszeugnis der Gemeinden, die nichts anderes taten, als in Glaube, Liebe und Hoffnung ihr eigenes Heil, ihren eigenen Glauben zu leben. Das war das Ansteckende. Und wenn ich mich zurückerinnere an meinen eigenen Anfang, wie hier Paulus die Thessalonicher an ihren Anfang erinnerte, dann fällt mir da sehr viel zu ein. Es war auch bei mir so, dass einerseits es Vorbilder im Glauben gab, die das für mich verkörperten, die so Typos waren, die prägend waren. Und so mag jeder von euch, wie ich auch, einige Frauen und Männer mit Namen nennen können, die mich zum Glauben gebracht haben. Und da ich nicht christlich aufgewachsen bin, war das für mich auch ein absolutes Aha-Erlebnis, ein Damaskus, weil es von jetzt auf gleich eine ganz neue Wende brachte. Ich hatte auch die Phase, da waren nicht die Apostel, die gibt es ja heute nicht mehr, sondern die Nachfolger eben für mich auch Vorbilder. Das heißt, so wie die Thessalonicher Paulus sich zum Vorbild nahmen, wie sieht das denn aus mit Gemeinde, mit Glauben, so haben sich an ihm orientiert. Und es war für mich aber wichtig, dann nicht nur Vorbilder zu haben und denen nachzueifern, sondern zu kapieren, ich muss selbst zum Original kommen, nämlich zu Jesus Christus, und ich muss selbstständig werden. Und so entwickelte es sich bei mir, dass ich nicht nur beim Gläubigsein mich an denen orientierte, die meine eigenen Lehrer im Glauben waren, sondern dass ich plötzlich in der Kinder- und Jugendarbeit und dann in Reisediensten merkte, wie ich selber für andere zum Anstoß werden konnte und wie Gott mich selber gebraucht und andere auf mich schauen und sagen, wie sieht das denn aus mit dem Glauben? Viele von uns machen sich einen enormen Stress und wir werden im Gottesdienst morgen auch nochmal darauf eingehen, zu fragen, was ist denn meine Berufung? Wo muss ich als Christ jetzt genau meinen Ort suchen? Und junge Leute überlegen dann noch, soll ich die ganze Welt missionieren oder soll ich lieber sozialdiakonisch tätig sein? Wo will mich Gott zum Erlöser der Welt machen? Wir überschätzen uns da am Anfang immer etwas. Das relativiert sich dann im Laufe der Jahrzehnte. Aber gleichwohl, das Ideal liegt viel näher, als wir denken. Das Vorbildliche der Thessalonicher war einfach, dass sie vergnügt ihren Glauben gelebt haben. Nicht? Sie haben keine Missionsgesellschaften gegründet, keine Kirchen gegründet. Sie haben miteinander ihren Glauben gelebt, in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das hat andere angesteckt. Und wenn ihr mich fragt, wie ich eigentlich als einer, der nicht glaubte und nicht aus frommen Verhältnissen kam, plötzlich anfing, Christ sein zu wollen, dann war es in der Tat die Erfahrung von Gemeinschaft, bei mir damals dort im Rheinland bei Koblenz an der Lahn, einerseits unser CVM und andererseits die Fackelträgerarbeit mit ihrem Zentrum in der Klostermühle, die haben miteinander Gemeinschaft so gelebt, dass ich plötzlich Gott sehen konnte. Also da waren keine Gotteserscheinungen, damit keine Legenden aufkommen, sondern es waren einfach die Menschen, die sich selbst von Gott prägen ließen, die Gott nachfolgten. Und damals auch, dort war es der Major Thomas, der die Fackelträgerarbeit begründet hat. Er war auch für mich als Teenager großes Vorbild. Also es gab diese Prägenden, wie damals den Paulus. Aber entscheidend war jetzt nicht der Major Thomas, der einmal im Jahr einflog, sondern entscheidend waren die Christen vor Ort, die ihren Glauben lebten. Und was mich überwältigte, war die Erfahrung von Gemeinde. Nicht das, was mich geprägt hat, ist Gemeinde. Und dann kommt natürlich immer sofort die Frage, ja, wo gibt es denn die ideale Gemeinde, wo man hin kann und wo man selber gestärkt wird und andere. Und dann kann man ja mit Bussen hin und her fahren, wo gerade das Gerücht ist, da ist die beste Anbetungsband und der charismatischste Prediger. Und dann gibt es so ein Gemeindehopping quer durch Baden-Württemberg, nicht? Und die Einzigen, die dran verdienen, sind die Busunternehmen, aber nicht der Heilige Geist. Denn sein Modell von Gemeinde funktioniert eigentlich ganz anders, dass Christen einfach ganz real ihren Glauben leben in ihren Bedürfnissen, ihren Ängsten, in ihrer Überzeugung. Und dann eben, und das war für mich dieser Klick, warum ich es erzähle, ich habe dann am Anfang nach meinen schönen Erfahrungen bei den CVM und bei den Fackelträgern gedacht, jetzt bin ich ein bisschen älter, wo geht's denn weiter, wo finde ich die ideale Kirche oder wo will ich später mal auch ideal tätig werden, Freikirche, Landeskirche, was ist die ideale Kirche Jesu Christi? Bis ich kapierte, die ideale Kirche Jesu Christi, die gibt's nicht irgendwo auf der Welt, die gibt's im Himmel. Und da ist sie nicht nur ideal, da ist sie auch real. Und Hans-Joachim, hör auf, Christen zu suchen, die dir was geben, sondern sei einfach bereit, selbst zum Typos zu werden, für andere zur Verkörperung, zum Spiegel dessen, was Jesus Christus will. Geh in die wirkliche Gemeinde hinein. Und das Überraschende ist, es ist noch viel schöner, Gemeinde zu sein, als Gemeinde zu suchen. Es ist viel schöner für andere, im Kleinen, portionsweise, Glaube, Liebe und Hoffnung zuzusprechen, vorzuleben, sie einzubeziehen und hineinzunehmen, so klein das auch ist, wenn es nur 2 oder 3 sind, und zu erfahren, dass der Heilige Geist durch einen selber wirkt. Und so darf man sich gerne zunächst an Vorbildern orientieren. Man darf vorbildliche Gemeinschaften oder Kirchen oder Gemeinden kennen. Und es gibt durchaus eine Zeit, in der man dorthin fahren darf, um auch aufzutanken, wie man als junger Christ sagt. Das alles hat seinen Ort. Aber das Eigentliche an der Gemeinde Jesu Christi sind nicht die Höhepunkte und nicht die Gefühle. Das Eigentliche an der Gemeinde Jesu Christi ist, dass 2 oder 3 vor Ort sind, sich irgendwo im Krankenhaus zum kleinen Kreis treffen, sich irgendwo am Arbeitsplatz treffen, in der Nachbarschaft sich umeinander kümmern. Da geschieht Gemeinde Jesu Christi. Da werden wir prägend. Und das Faszinierende ist, dass Paulus sagt, ich war ja erst vor einem Jahr, so haben wir es wohl zu verstehen, 49 hat er sie gegründet, 50 schreibt er diesen Brief. Ich war vor einem Jahr bei euch und habe mich sehr gesorgt, denn Paulus wurde ja verfolgt und das musste er auch fürchten für seine Gemeinden. Gerade aktuell in Philippi, so kam er ja nach Thessalonich, dann über Beröa, dass er da verfolgt wurde. Das heißt, es waren heiße Zeiten und viel Krach und Widerstand. Und vor einem Jahr war ich bei euch gewesen und habe mich immer gesorgt. Und jetzt höre ich, wie von euch aus euer Glaube verkündigt wird in dem ganzen Land. Und ganz Mazedonien und Achaia werden erreicht von eurem Glaubenszeugnis. Das Faszinierende ist, wenn wir nicht uns sehen und unseren Glauben und wenn wir kapieren, dass es nicht nur um uns als Einzelne geht, sondern dass es um die Gemeinde geht. Und dass Gemeinde keine Organisation ist und keinen bestimmten Ort hat, sondern die himmlische Gemeinde Jesu Christi, zu der wir jetzt schon gehören, dann beginnt etwas ganz Neues. Als ich zum Glauben kam, war ich doppelt überrascht. Mit 15 Jahren war das bei mir. Erstens habe ich erfahren, dass ich jetzt Gottes Kind bin und Bruder Jesu Christi. Das hat mich umgehauen, als 15-Jähriger so geadelt zu sein, dass man ein Sohn Gottes ist und ein Bruder dieses Jesus Christus, von dem ich eben im Evangelium erst gehört habe. Wow! Und dann habe ich zu meiner Überraschung erfahren, ich bin im selben Augenblick, als ich zum Kind Gottes gezeugt und geboren wurde, gleichzeitig hineingeboren in eine Schar von Geschwistern. Das hat manchen von euch schon frustriert, nicht? Als er auf die Welt kam und hat gesagt, wow, hier bin ich, nicht? Sich durchgestoßen bei der Geburt, nicht? Und hat dann mit Entsetzen festgestellt, ich habe ja jetzt nicht nur Eltern, ich habe ja auch Geschwister. Das kann ja bunt werden, nicht? Aber das Faszinierende ist, viele Christen sagen immer, ich bin ein Kind Gottes und haben gar nicht realisiert, im Augenblick ihres Kind Gottes seins sind sie auch Geschwister geworden. Und dies ist eine Realität, die trägt. Ich bin 1965 zum Glauben gekommen. Aber da gab es die Kirche Jesu Christi schon über 1900 Jahre. Das heißt, ich wurde in den Leib Christi hineingetauft, hineinbekehrt, hineingeboren. Quasi als ein Glied, wie Paulus es so eindrücklich dann den Korinthern sagt und den Römern, als ein Glied eingepfropft in den Leib Christi, den es schon gibt. Und das ist das, was ich euch stark machen will heute Morgen, dass ihr das neu bedenkt. Ihr seid Glied am Leib Christi und Christus ist das Haupt. Das ist euer Sein. Das ist ganz unabhängig von eurer Konfession. Das ist ganz unabhängig davon, ob ihr gerade mit eurer Gemeindesituation zufrieden seid. Das ist eine Realität. Und am jüngsten Tag werden wir überhaupt erst das ermessen, was das bedeutet, dass wir so viele Geschwister die ganze Zeit hatten. Ich erinnere mich an meinen 40. Geburtstag, das ist schon eine Weile her. Da konnte ich nicht feiern, weil ich so arbeiten musste, dass das alles ausfiel. Aber als ich morgens durch die Stadt lief, habe ich gesagt, ja, also so ganz ungefeiert kann das ja auch nicht gehen. Und dann kam ich durch glückliche Fügung auf die Idee, einfach mal an all die Menschen zu denken, die mein Leben reich gemacht haben, all die Christen, die mir begegnet sind, und dafür zu danken, wie es Paulus hier im 1. Thessalonicher tat. Die meisten von denen lebten, es waren nur ein paar gestorben. Und plötzlich, als ich zunächst so beleidigt durch Tübingen lief, warum feiere ich denn nicht, war ja selber schuld, hat ja keinen eingeladen, hat ja keine Zeit, und dann auf die glorreiche Idee kommen, fang an zu danken für all die Menschen, durch die Gott dir schon begegnet ist. Und dann hatte ich plötzlich Hunderte und im weiteren Sinne tausende Menschen, mit denen ich an diesem Tag verbunden war. Keiner war da, aber alle waren da. Denn im Himmel sind ihre Namen geschrieben. Die meisten waren tatsächlich auf der Erde da. Ich könnte bei ihm anrufen, ich hätte vorbeifahren können, dann wären sie tatsächlich da gewesen. Das heißt, wann immer du einsam bist, wann immer du frustriert bist und sagst, ich erlebe nicht das, was ich erleben will, mach es wie Paulus und fang an zu danken für die Menschen, die dir in deinem Leben wertvoll waren, die dich reich beschenkt haben. Fang an zu danken für die Menschen, für die du selbst schon Typos werden durftest, die du selber schon prägen durftest. Und dann merkst du, dass du vor lauter Dankbarkeit immer mehr beschenkt wirst. Nicht? Das ist eine ganz drollige Erfahrung, dass die Dankbarkeit, die Paulus hier praktiziert, einen reich macht. Warum sind dankbare Menschen reicher? Nun, die werden vielfältig beschenkt. Ein Dankbarer wird erstens beschenkt, wenn er das Geschenk bekommt. Und dann wird er beschenkt jedes Mal, wenn er dankbar an das Beschenktwerden denkt. Das heißt, wenn du dankbar wirst, wirst du von Geschenken überschüttet. Und das ist eine gute Therapie, eine gute Heilung für alle Augenblicke, in denen du denkst, du hättest Grund zur Klage. Dann fang mal an zu überlegen, wofür du danken kannst, wie viel Erfahrungen mit Gemeinschaft du schon gehabt hast. Und wenn du wehmütig wirst und sagst, warum lebe ich nicht mehr in den Zeiten eben meiner Jugend und der alten Lieder und der alten Gemeinschaft und warum habe ich diese Gemeinde nicht da, wo ich gerade bin? Das können auch Jugendliche ja schon erleiden. Warum bin ich nicht mehr da und muss jetzt beruflich bedingt oder wie immer woanders hin? Nicht? Dann denk dran, das alles war nur Kostproben, nur ein Vorgeschmack von der Gemeinde Jesu Christi, auf die wir zugehen. Die Gläubigen sind die Vollversammlung Gottes in Jesus Christus. Der ist unser Haupt, an dem können wir uns halten und orientieren. Jeder von uns ist unmittelbar mit dem Haupt verbunden, so wie jeder meine Finger sofort vom Gehirn die Befehle bekommt. Nicht? Und nicht so etwa, dass das Gelenk hier sagt, halte mal, an mir kommt keiner vorbei, nicht? Dann würde es ja nicht funktionieren. Oder dass der Daumen sagt, heute mache ich mal auf eigenständig, dann geht alles durcheinander. Sondern jeder von uns braucht den anderen, denn sonst wären wir nicht mit dem Haupt verbunden. Und jeder von uns ist unmittelbar mit dem Haupt verbunden. Wir haben keinen hohen Priester und keinen Priester. Wir sind alle ein priesterliches Geschlecht, unmittelbar mit Gott verbunden. Es gibt bei uns keine Chefs und Untertanen, es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus. Und so sehr es sinnvoll ist, Sprecher zu wählen und Leute, die zuständig sind für bestimmte Aufgaben, so sehr es sinnvoll ist, auch Menschen zu beauftragen, zu ordinieren, zu verkündigen, weil wir wissen, die haben genug gelernt, die sind sorgfältig. All das ist vorläufig schon richtig und das brauchen wir auch, das will ich gar nicht runterreden. Aber das ist nicht das Entscheidende. Jede und jeder von uns ist unmittelbar mit Christus verbunden. Eine Kronprinzessin, ein Kronprinz Gottes, Miterbe Jesu Christi und wir stehen im unmittelbaren Kontakt zu ihm und können mit ihm sprechen. Aber niemand von uns ist allein. Und wenn du sagst, das will ich gerne ausprobieren, dann probier es nicht aus, indem du jetzt rumläufst und sagst, wo gibt es denn hier endlich mal einen selbstlosen Menschen? Alle denken an sich, nur ich denke an mich, das ist doch egoistisch von den anderen. Sondern probier es andersrum aus. Es ist wunderschön, das zu erfahren, dass man gesegnet wird und Zuwendung erfährt. Aber noch bereicherndes ist es, wenn Gott mich gebraucht, dass ich selbst zum Typos, zum Prägung für andere werde. Es ist toll, Vorbilder zu haben. Aber für mich war es auch heilsam, dass meine Vorbilder mich irgendwann mal enttäuschten und ich merkte, aha, sie haben ja zwar Jesus Christus gezeigt, aber sie waren nicht Jesus Christus, was ich ja grundsätzlich schon vorher wusste. Auch sie sind fehlbar. Da bin ich im Glauben erwachsen geworden und haben gesagt, das dürfen sie auch sein, fehlbar, denn sie sollen ja nicht Jesus Christus in meinem Leben ersetzen. Sie sollen nur widerspiegeln, damit ich von ihnen lernen kann, um dann selbstständig prägend zu werden. Also sucht nicht nach der Gemeinde, seid sie selbst. Lasst Gott in seinem Geist durch euch Glaube, Hoffnung und Liebe leben. Und dann wird es so sein, dass andere hören, wie ihr euren Glauben lebt. Es ist der gelebte Alltag, der das beste Zeugnis ist. Ich habe es einigen, mit denen ich darüber schon mal gesprochen habe, schon erzählt, dass für mich das darin deutlich wurde, damit schließe ich jetzt auch, dass meine allererste Konfirmationsstunde, für erste CVM-Stunde, die ich nach meiner Konfirmation hatte, genau vor 50 Jahren, da jährt sich das jetzt für mich, also ich bin 65, müsst ihr nicht mehr rechnen, ist damit raus, dann werde 65. Und da war ich in die CVM reingekommen auf Dränge meines Schulfreundes und der hatte sich so gefreut und hatte vorher gedacht, oh, hoffentlich macht er das toll, der Leiter, und haben ein tolles Programm, damit der Hans-Joachim dann öfters kommt, der kommt nämlich sonst nicht wieder. Und an dem Abend war der Leiter ausgefallen und der Stellvertreter hat es verpennt. Der hat irgendwie das nicht mitgekriegt, dass er es machen sollte. Und dann saßen nur ein paar Teenager beisammen und keiner war vorbereitet. Und die guckten sich alle verlegen an, weil ich als Gast dabei war. Und dann haben wir einfach nur Gesellschaftsspiele miteinander gemacht. Und einer hat am Schluss noch ein bisschen schmallippig ein Gebet gesprochen, nicht weil sie das nicht auslassen wollten. Und mein Freund war ganz verzweifelt, als er das Treppler runterging und hat gesagt, okay, Hans-Joachim, du kommst nie mehr wieder. Das war total daneben. Ich habe gesagt, doch, ich komme wieder. Es war die Art, wie hier junge Männer miteinander Gesellschaftsspiele machten, wie sich wahrnahmen, wie sich wertschätzten. Es ging an dem Tag alles schief, aber es war noch genug typisch Jesus dabei, damit ich wiederkam. Als Theologiestudium hätte dieser Abend nicht gereicht mit Mau Mau und Romy und irgendeinem anderen Gesellschaftsspiel, nicht mit Ärger dich nicht oder was wir gespielt haben. Für die Theologie muss dann schon noch ein bisschen was dazukommen. Aber für mich ist das faszinierend. Das erste Zeugnis, das Christen mir gaben, war gelebte Gemeinschaft. Das Wort kam später. Gewaltig, aber es kam später. Insofern lebt Gemeinde Jesu Christi in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dann werdet ihr echte Typen. Danke.